Herr Professor Senf, die Politiker haben uns erzählt, dass sie uns gerettet haben mit 9 Milliarden, mit Rettungsschirmen und dergleichen. Sie als Experte fürs Geld sehen es wahrscheinlich ein Stückchen anders.
Ja, also mit der Rettung habe ich so meine Zweifel. Es war ja ein ganz wichtiger Beschluss im Bundestag vor einigen Tagen und er ist ja mit großer Mehrheit dann auch durchgegangen. Die Erweiterung des Rettungsschirmes, der Anteil, den Deutschland trägt, beträgt 211 Milliarden Euro. Interessant übrigens, eine Panorama-Sendung kurz vor der Abstimmung aufgenommen und im Interview mit Bundestagsabgeordneten hat erkennen lassen, dass die meisten der Abgeordneten, die interviewt wurden, noch nicht mal die Summe wussten, um die es sich handelt und haben hinterher trotzdem zugestimmt. Im Grunde gab es nur ganz wenige Abweichler in verschiedenen Fraktionen, allen voran der Frank Schäffler von der FDP. Der hat eine sehr mutige Rede gehalten, hat auch aufgezeigt, wie im letzten halben oder einem Jahr die von der Politik gemachten Zusicherungen immer wieder gebrochen worden sind.
Und dann hat er Ärger bekommen?
Er hat Ärger bekommen und vor allen Dingen, was diese Rede anlangt und die Reaktion des Hohen Hauses, das war geradezu gespenstisch, denn es hat sich keine Hand gerührt, um Beifall zu klatschen. Die beste Rede nach meinem Empfinden in dieser Bundestagssitzung ist mit eisigem Schweigen quittiert worden.
Wo kommt das Geld eigentlich her?
Diese Frage sollten sich auch mal die Bundestagsabgeordneten stellen. Ich habe die Vermutung, dass die meisten von ihnen nicht die blasseste Ahnung davon haben, wie das Geldsystem in seinen Grundlagen funktioniert. Man sollte sich doch eigentlich auch als aufgeweckter Bürger die Frage stellen, wo kommen diese Milliarden und in dem Fall jetzt schon zusätzliche 211 Milliarden, wo kommen die überhaupt her oder wo sollen die herkommen?
Die Politiker sagen ja, wir zahlen da nichts, das sind nur Garantien, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Unterm Strich wird es vielleicht sogar ein Geschäft. Das hatte man damals mit der Hypo Real Estate gesagt, das hatte man damals mit anderen Bankenrettungen gesagt. Das sagt man wieder, aber diesmal scheint dieses Argument nicht zu verfangen.
Ja, das kann man natürlich immer sagen. Ein Bürger, der für irgendeine Verpflichtung einspringen soll, der könnte ganz beruhigt sein, weil es ja eh nicht dazu kommen würde. Aber der Charakter einer Bürgschaft ist eben im Ernstfall, geht es dem Bürger an den Kragen. Und der Kragen ist in diesem Fall dann, also wenn die von dem Rettungsschirm dann vermeintlich geretteten Länder diese Kredite nicht zurückzahlen können, geht es eben dann an den Staatsbürger, wo ich ja meine, dass er deswegen so heißt, weil er letztendlich für die Staatsschuld bürgt. Das ist eine Verharmlosung zu sagen, es sind gar keine realen Zahlungen. Sie werden fällig werden in dem Fall, wo die Schuldner ausfallen. Und dafür werden diese Schirme ja auch aufgespannt.
Werden die Schuldner ausfallen?
Alles deutet darauf hin, unter den gegebenen Bedingungen, die übrigens ja nicht ganz neu sind, sondern die schon vor Schaffung des Euros ja erkennbar waren, ist es ein großes Problem, Länder mit unterschiedlicher Produktivität und unterschiedlicher Inflationsrate mit einem einheitlichen Geldmantel auszustatten. Das tut man ja auch nicht bei der Einkleidung von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen. Da gibt es nicht einen Einheitsmantel, sondern da wächst die Kleidung mit der Größe mit. Und wenn das nicht geschieht, ist es ein Mantel für den einen zu eng und für den anderen zu weit. Das passt einfach nicht. Und man spricht da auch vom Geldmantel, der wirklich auch maßgeschneidert sein sollte für die unterschiedlichen Volkswirtschaften.
Aber die Politik tut so, als wäre dieser Rettungsschirm dann der passende Mantel für alle. Also neben Europa einen weiteren passenden Mantel und der ist so groß, eigentlich ein Zelt, wo alle dann drunter schlüpfen können. Letztendlich bleibt die Frage, vielleicht können Sie uns das erklären, wo kommt das Geld her und wie sind die Flüsse des Geldes und was bedeutet es letztendlich?
Die Quelle für das Geld, was dann zirkuliert in der Realwirtschaft, aber mittlerweile zum viel größeren Teil auf den internationalen und spekulativen Finanzmärkten, liegt ja in der Geldschöpfung. Wir haben ja keine Goldwährung mehr mit Goldmünzen oder etwas Ähnliches, sondern das ist Papiergeld und das ist Giralgeld. Und nehmen wir mal den Euroschein, der geht ja zurück auf die Geldschöpfung von Seiten der EZB. Das ist in gewisser Weise eine Geldschöpfung aus dem Nichts. und wird dann in Umlauf gebracht auf dem Weg über Kredit. Das heißt, wir haben ein Geld, an das sich auch alle gewöhnt haben, dass das so ist. Es kommt als Schuld auf die Welt. Also man könnte sagen Schuldgeld. Und weit verbreitet ist die Auffassung, dass die Europäische Zentralbank oder allgemein die Zentralbanken die einzige Quelle der Geldschöpfung sei. Nach meinen Erkenntnissen trifft das nicht zu. Der weit größere Teil dessen, was als Nachfrage wirksam wird in dem Wirtschaftskreislauf, also Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen oder an den Finanzmärkten, Nachfrage nach Wertpapieren und so weiter. Der größte Teil davon wird ja nicht in Bargeld wirksam, sondern in Form von bargeldlosen Zahlungen. Das ist das, was man Giralgeld nennt. Das sind Guthaben auf den Girokonten, über die die Inhaber der Girokonten verfügen können. Per Überweisung, per Kreditkarte und so weiter. Seit langem ist der größere Teil der volkswirtschaftlichen und auch weltwirtschaftlichen Gesamtnachfrage ist in Form von Giralgeld. Und dieses Giralgeld beruht nicht, oder jedenfalls wenn, dann nur zum kleinen Teil, auf vorangegangenen Bareinzahlungen von Bankkunden, die das meinetwegen 1.000 Euro auf ihr Girokonto eingezahlt haben und dafür ein Sichtguthaben gutgeschrieben bekommen, sondern diese Bareinzahlung wird nur zum Bruchteil in Bar dann wirklich auch verwendet. Der größere Teil wird bargeldlos dann verwendet.
Wenn diese Rettungsschirme jetzt da sind und man vielleicht so...
Können wir da nochmal ein Stückchen ausführlicher darauf eingehen. Wenn jetzt nur 10% verwendet werden in Bar, dann ist für die betreffende Bank ein Überschuss von 900 Euro da, eine Überschussreserve nenne ich das. Und die kann wiederum zur Grundlage genommen werden, um weiteres Giralgeld darauf aufzubauen. Ganz grob gesagt schafft das eine Möglichkeit, eine Giralgeldschöpfung über dieses Zentralbankgeld hinaus, in diesem Fall von zehnfachen Volumen. Dadurch haben die Geschäftsbanken, und das sind ja im Großen und Ganzen private Geschäftsbanken, haben die Möglichkeit, also Kredite, wenn auch nicht in unbegrenztem Maße, aber in erheblichem Maße aus dem Nichts zu schöpfen, das aber umzuwandeln in knallharte Forderungen gegenüber denen, denen sie Kredite gewähren, also gegenüber den Schuldnern. Und zum Beispiel sind die Staaten auch Schuldner. Die Banken kaufen mit diesem Giralgeld zum Beispiel auch Staatsanleihen. Und Staaten geraten dann gegenüber auch privaten Geschäftsbanken in die Schuld und müssen diese Schuld bedienen und kommen dann eben mehr in Schwierigkeiten bis hin zum drohenden Staatsbankrott.
Also ist es letztendlich gar keine Rettung von Griechenland und von Portugal und von Irland bis zum jetzigen Zeitpunkt, sondern man müsste sagen, es ist eine Rettung der Gläubiger, also der Banken, die Geld aus dem Nichts geschafft haben und es verliehen haben.
Ja. Und das muss man sich mal wirklich klar machen. Mit aus dem Nichts geschöpftem Geld kaufen sie die Welt, so könnte man das sagen. Beziehungsweise setzen als Gläubiger dann die Schuldner, also auch ganze Staaten, wie jetzt etwa Griechenland, enorm unter Druck. Sie diktieren quasi, was ein Land in seiner Politik und im Staatshaushalt zu tun und zu lassen hat. Und das sind Tendenzen, die sich ja immer weiter verschärfen. Die müssen sich auch verschärfen, weil das Volumen der Schulden ja exponentiell anwächst im bestehenden Geldsystem. Das hängt zusammen mit dem Zins und Zinseszins, der ja bewirkt, dass einerseits die Geldvermögen exponentiell anwachsen. Das heißt, das ist ein krebsartiges Wachstum. Und die können nur anwachsen in dem Maße, wie die Schulden exponentiell anwachsen.
Andersrum ausgedrückt, wenn ich jetzt beispielsweise spare, müssten Sie sich verschulden.
Ja, sagen wir mal so, dass die Spargelder können nur verzinst werden, also mit dem Sparzins, wenn jetzt die Bank, denen Sie das Geld anvertraut haben, diese Gelder mal im einfachsten Fall einfach nur durchleiten würde als Kredit an jemand anders, an einen Schuldner. Also steht immer dem Geldvermögen, was er vermag, sich zu vermehren über Zins und über Rendite, den am anderen Ende Schulden gegenüber. Und Schuldner gegenüber. Und wenn das ganze Volumen von Schulden jetzt auch weltwirtschaftlich betrachtet, krebsartig anwächst, dann geraten natürlich immer mehr private Haushalte als Schuldner in die Schwierigkeiten. Das war die Immobilienkrise in den USA. dann könnte man noch als Schuldner finden private Unternehmen, aber die stoßen auch auf Verschuldungsgrenzen. Und dann ist es aus der Perspektive der Geldvermögenden geradezu ein Segen, dass es dann noch einen, und zwar einen ganz großen Schuldner gibt, nämlich den Staat oder letztendlich global betrachtet viele Staaten und viele Staatshaushalte. Und so ist in dem Geldsystem die notwendige Tendenz angelegt eines krebsartig anwachsenden Schuldenvolumens und als Teil davon auch eines entsprechenden Anwachsens der Staatsverschuldung. Das ist ja nicht alles nur individuelles Versagen der Politiker und der Finanzminister und so weiter, sondern die stehen unter einem monetären Stauungsdruck, so nenne ich das. Wenn das Geldvermögen wirklich sich immer weiter vermehren will, und dahin treibt das System und daran gibt es auch bestimmte Interessen derjenigen, die diese Geldvermögen haben, braucht es in beschleunigtem Maße immer mehr Schulden. Es ist im System angelegt, dass immer mehr Schuldner auf die Dauer von mehreren Jahrzehnten, ja, das eskaliert dann erst so nach 60, 70, 80 Jahren, aber in dieser Phase sind wir jetzt drin, dass immer mehr Schuldner zusammenbrechen und nicht nur auf der Ebene der privaten Schuldner. Da hätten dann die Banken ja mit ihren Forderungen die Forderungen abschreiben müssen, dann wären sie selber in die roten Zahlen gekommen. Das hat dann diese ganzen Bankenrettungsschirme mit sich gebracht. Unter anderem dadurch sind dann die Staaten nochmal verstärkt in die Staatsverschuldung hineingeraten. Das heißt, es ist alles systemimmanent mit dieser Art von Zinseszinssystem und mit Geldschöpfung aus dem Nichts.
Was bedeutet das zeitlich gesehen? Wie lange lässt sich so ein System aufrechterhalten, wenn jetzt schon die Staaten in Schwierigkeiten kommen?
Das kann natürlich jederzeit weiter eskalieren und es wird auch weiter eskalieren. Ich kann jetzt keinen und will auch keinen Zeitpunkt sagen, an dem das dann genau zu Ende ist. Aber die Frage ist so etwa wie bei einem schwer an Krebs erkrankten Menschen, wo ja auch nicht beantwortet werden kann, ja, wie lange lebt er denn noch? Da macht man dann noch eine Tumoroperation und dann da die Metastasen und so weiter. Das ist alles im Grunde nur getrieben von diesem nicht mehr unter Kontrolle zu bringenden Zerstörungsprozess. Und ich sehe das bestehende Geldsystem von seiner Grundstruktur eben ganz ähnlich, dass es solche eskalierenden Krisen hervortreibt. Und deswegen ist es umso notwendiger, erstmal ein tieferes Verständnis von Struktur und Dynamik dieses Systems zu entwickeln. Das ist kollektiv verdrängt worden. Auch die Ökonomen, also in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, richten den Blick nicht, in der Regel nicht auf diese Grundfragen. Die Politiker, die sich von den Ökonomen beraten lassen, zum Beispiel von den fünf Weisen, die werden auch da im Stich gelassen. Und die allgemeine Öffentlichkeit ohnehin, die Medien thematisieren das im Großen und Ganzen nicht. Diese kollektive Verdrängung ist so verheerend, die ist so problematisch, die gilt es erstmal zu überwinden und aus einem tieferen Verständnis der Struktur und Dynamik, und zwar der destruktiven Struktur und Dynamik des Systems, dann die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Und da gibt es etliche Vorschläge in Bezug auf Alternativen.
Da gibt es ja unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Lösungsansätze. Wo sehen Sie denn die Lösung in diesem Dilemma?
Es gibt viele unterschiedliche Theorien, nur sie haben diesen gemeinsamen blinden Fleck in Bezug auf die Problematik des Geldsystems. Das ist ganz erstaunlich. Es gibt aber auch Sichtweisen, die bislang nicht im Mainstream wahrgenommen werden, also sozusagen mehr oder weniger ausgegrenzt werden, aber aus denen man viel lernen kann, viel Anregung beziehen kann. Zum Beispiel die Idee, Geldschöpfung gehört nicht in private Hand.
Was bedeutet das?
Die Geldschöpfung muss aus der Kompetenz der privaten Geschäftsbanken rausgenommen werden. Das Chiralgeld, was ja heute offiziell noch nicht als gesetzliches Zahlungsmittel gilt, das gilt es aufzuwerten und zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen. Und die Schöpfung sowohl von Bargeld wie von Chiralgeld ausschließlich in die Hand einer öffentlichen Institution zu legen. Das sollte aber nicht eine Zentralbank sein konventioneller Art, die ja auch im Großen und Ganzen das Geld verknüpft mit Zins in den Kreislauf bringt.
Oder zum Teil privates wie in Amerika.
Ja, und dann auch noch in privaten Händen ist, wie jedenfalls großenteils die Fed in den USA, sondern das müsste eine Zentralbank sein in öffentlicher Hand, nicht in der Hand von Regierungen, weil die können es sehr schnell missbrauchen. Deswegen also die Idee, neben den ohnehin ja bestehenden Säulen unseres Staatsgebildes, also der Legislative, der Exekutive und der Judikative, noch eine vierte Säule zu schaffen, da habe ich mal den Begriff Monetative in die Diskussion gebracht und da hat sich auch eine Initiative gebildet, also www.monetative.de, die fordert und das auch im Einzelnen begründet, Geldschöpfung sollte in öffentlicher Hand und dann wäre diese Monetative prinzipiell auch in der Lage, mindestens gegenüber dem Staat dieses Geld zinslos in Umlauf zu bringen. Das heißt, die Geldemission würde sich grundlegend verändern. Diese Mittel würden nicht in unbegrenztem Maße und nicht auf Teufel komm raus, sondern im Rahmen klar definierter gesamtwirtschaftlicher Kriterien, würden zunächst zum Teil an den Staatshaushalt fließen. Damit könnten Staatsausgaben finanziert werden, ohne dass der Staat darüber immer tiefer in der Staatsschuld versinkt. Also man kann sogar daran denken, nicht nur zinsfrei, sondern tilgungsfrei in begrenztem Maße dem Staat Mittel zur Verfügung zu stellen, wenn sich mit diesen Aufträgen bis dahin brachliegende Ressourcen, also auch nicht beschäftigte Arbeitskräfte, sozusagen mobilisieren lassen, also in den Wirtschaftskreislauf wieder integrieren lassen.
Da fehlt allerdings dann der Zins auch in der ganzen Geschichte drin. Der Zins, der ja das Problem des jetzigen Papiergeldsystems ist, der Zins ist ja auch ein maßgeblicher Punkt, um den Preis eines Geldes festzustellen. Ohne Zins würde das funktionieren?
Das bezog sich jetzt gerade mit der Monetative erstmal auf zinsloses Geld für den Staatshaushalt. Und warum soll der Staat nun, der ja öffentliche Aufträge und Aufgaben zu erfüllen hat, warum soll der jetzt noch zusätzlich belastet werden mit dem Zins? Eine andere Frage wäre, wie ist die Rolle des Zinses zu sehen im übrigen Bereich der Wirtschaft? Und er hat gewisse regulatorische und selektive Funktionen, also zu unterscheiden zwischen verschiedenen möglichen Verwendungen des Geldes. Das könnte auch durchaus beibehalten bleiben, nur dass das ganze Zinsniveau insgesamt sich dann verschieben würde und auch absenken würde und damit auch die Belastungen, also durch die Zinsen, wie sie dann in den Preisen überwälzt werden, das könnte abgesenkt werden. Wenn noch etwas anderes installiert würde, das ist die Idee einer Geldumlaufsicherung. Denn ein Teil des Zinses hat den Hintergrund, dass diejenigen, die Geld übrig haben über ihre Konsumausgaben hinaus, die können dem Wirtschaftskreislauf dieses Geld entziehen und können die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die dringend auf dieses Geld angewiesen sind für Kredite, Haushalte, Unternehmen, Staat, sozusagen am ausgestreckten Arm zappeln lassen, bis sie bereit sind, einen hinreichenden Zins oder eine hinreichende Rendite abzuwerfen. Und da ist die Idee entwickelt worden, die Geld übrig haben und es dem Kreislauf entziehen, sollten das dann nicht kostenlos tun, sondern sie sollten mit einer deutlichen Gebühr belastet werden, damit sie, um die Gebühr zu vermeiden, das Geld auch so an den Kapitalmarkt bringen würden.
Das klingt wie Zwang.
Was heißt Zwang? Das ist ein Regulator.
Wer ist es?
Wer ist
Wird das gesetzlich festgelegt?
Das müsste gesetzlich festgelegt werden, selbstverständlich. Der Staat schafft ja in vielen Bereichen Steuerungen und Rahmenordnungen. Und alleine in dem Bereich, nehmen wir mal jetzt hier der Parkraumbewirtschaftung, in den Innenstädten haben wir uns daran gewöhnt, wenn man lange Zeit den Parkplatz sozusagen durch das Abstellen seines Fahrzeuges blockiert, also andere daran hindert, nachzurücken, dann wird das ziemlich teuer. Und deswegen wird der Parkplatz ziemlich schnell wieder geräumt und dann können andere auch vorübergehend parken. Und der Durchfluss sozusagen der vorübergehend parkenden Autos wird dadurch erhöht. Da hat man sich dran gewöhnt.
Dann müsste man ja eigentlich das Sparen verbieten.
Nein, überhaupt nicht. sondern das Entziehen des Geldes aus dem realwirtschaftlichen Kreislauf.
Ist ja Sparen.
Nein, Sparen ist, wenn man das Geld im Kapitalmarkt, also kann die Form annehmen, dass man es meinetwegen den Banken zuführt, damit die das weiterleiten als Kredit.
Horten, da meine ich das Horten, dann
ja, horte ich Geld. Das ist zu unterscheiden. Das Geld horten wäre eben dieses Entziehen, ja, nicht anlegen, damit es dem Kreislauf zur Verfügung bleibt und weitergeleitet werden kann, sondern horten ist ein Entzug, ein Entziehen aus diesem Kreislauf. Und das muss man sich auch nicht nur vorstellen mit dem Vergraben von Geld in irgendwelchen Kleiderschränken oder Tresoren oder unter der Matratze. Das sind so noch anschauliche Formen. Aber der ganze Bereich des Abströmens von Geld in die spekulativen globalen Finanzmärkte hat diesen Charakter, dass diese Geldflüsse der Realwirtschaft entzogen werden und ihr Eigenleben dann führen, also in dem, was man ja nun hier globalen Casino-Kapitalismus nennt.
Ich bleibe nochmal bei dem Thema Horten. Ich will also Geld horten, weil ich jetzt sage, ich weiß nicht so genau, was in 10 Jahren mich betrifft, wo ich Geld brauche, also lege ich mir was zur Seite. Wenn ich was horte, wird das sozusagen per Gesetz immer ein bisschen weniger, damit es eigentlich in die Wirtschaft fließen könnte.
Nein, es soll nicht verboten werden, sondern unattraktiv werden. Also wenn man schon hortet und lange hortet und große Beträge hortet, die dann dem Wirtschaftskreislauf fehlen, dann soll das belastet werden. Eben wie gesagt, wenn man lange parkt, das kann man zwar machen, aber dann wird es teuer. Also einen Anreiz einbauen, die Parkzeiten zu vermindern, einen Anreiz ins Geldsystem einbauen, die Beträge und die Zeiten, in denen das Geld dem Kreislauf der Realwirtschaft entzogen wird, das auch möglichst niedrig zu halten. Also den Geldfluss in der Realwirtschaft zu verstetigen, das ist der Gedanke.
Das würde natürlich eine Flucht auch bei denen, die horten wollen, auslösen, die sagen, nein, bevor das immer wieder weniger wird, gehe ich einen Umweg und kaufe mir beispielsweise dann Gold- und Silbermünzen.
Das ist ein Problem, das natürlich immer wieder auch Ausweichmöglichkeiten gesucht und vermutlich auch gefunden werden. Da sind auch noch nicht alle Details geklärt, die bei der Umsetzung jetzt zu bedenken wären. Aber immerhin hat es schon kleine Maßstab Erfahrung gegeben mit einem Geldsystem, was auf dieser Idee einer Umlaufsicherungsgebühr beruht hat. Es ist nicht auf nationaler und noch weniger auf globaler Ebene bislang durchgesetzt worden, aber mindestens auf regionaler Ebene. Das war in den 30er Jahren dieses bekannt gewordene Beispiel von Wörgl in Österreich in einem Umfeld, wo die Wirtschaftskrise immer dramatischer wurde. Und wo sich diese Gemeinde entschlossen hat, parallel damals zum österreichischen Schilling, eine Alternativwährung, eine Regionalwährung zu schaffen, ausgestattet mit diesem Umlaufantrieb, so könnte man sagen. Und es kam in dieser Region, in diesem sonst immer dramatischer werdenden Umfeld, zu einer regionalen Wirtschaftsbelebung, sodass man vom Wunder von Wörgl sprach. Es hat sich nicht bislang historisch dann überprüfen lassen, was wäre aus diesem Modell geworden, wenn es von Dauer gewesen wäre. Weil es ist unterbunden worden. Damals gab es ja viele andere Städte und Gemeinden in Österreich, die diesem Modell folgen wollten. Und da hat die Österreichische Nationalbank einen Strich durch die Rechnung gemacht oder durch die Planung gemacht und hat vor Gericht sich berufen auf ihr Monopol in Sachen Geldemission. Damit war dieser Versuch kaputt gemacht worden.
Also aus gutem Grund. Bedeutet dieses System, dass Konkurrenzsysteme, wie zum Beispiel die Abflüsse in Gold und Silber, das wäre ein zweites System, was daneben existieren würde, dass der Markt sozusagen entscheiden könnte und der Markt sich letztendlich immer durchsetzt. Dass das ist praktisch, man Gold und Silber verbieten müsste, um das eine System zu schützen.
Ich meine, immerhin hat es ja das Verbot von Gold gegeben. In den USA in den 30er Jahren ist der private Goldbesitz verboten worden.
Eine Lösung war es aber auch nicht gewesen.
Ja, es war natürlich nicht die Lösung, weil man ansonsten die Grundlagen des Geldsystems überhaupt nicht verändert hat. Ich meine nur, es hat auch in Bezug auf Gold und Silber nicht immer nur der Markt reagiert. Und im Grunde sind ja große Goldbestände auch in der Hand weniger, die damit auch die Entwicklung von Gold- und Silberpreisen wesentlich auch manipulieren können. Also Gold und Silber glänzt zwar, Gold noch mehr als Silber, aber da hängen auch eine ganze Menge Probleme dran und auch dann, wenn man es vermeintlich den Märkten überlässt.
Wäre ein ganz neues Kapitel, worüber man reden könnte, schaffen wir jetzt nicht. Lassen Sie uns mal ins Aktuelle noch mal kurz gehen. Wenn man den Tatsachen ins Auge schaut und dahinter schaut, hinter die Kulisse und sieht, es ist gefährlich, es wackelt, es ist morsch, es könnte zusammenbrechen. Wie richten Sie sich persönlich darauf ein?
Relativ gelassen. Ich weiß natürlich um viele Möglichkeiten, sich jetzt vor schwerwiegenden Zuspitzungen in gewisser Weise zu schützen, Vorräte anzulegen zum Beispiel.
Machen Sie das?
Nein, das mache ich nicht. Aber das geht in einen anderen Bereich hinein. Ich vertraue darauf, und das kann ich nicht allen empfehlen, das muss jeder selber für sich entscheiden, aber ich selber vertraue darauf, dass zu gegebener Zeit sich Wege auftun werden für mich bzw. mein persönliches Umfeld, wo sich neue Perspektiven dann auch ergeben werden. Das geht aber in spirituelle Dimensionen hinein. Ich gehe nicht in die Angst, ich gehe nicht in die Panik. Ich verwende das Geld, und das sind keine Riesensummen, die sich hier aus meinem Gehalt da angesammelt haben. Ich verwende das Geld zum Teil so, dass es Sinn macht. Ich überlege mir, kann ich das einer Bank anvertrauen, wo ich überhaupt nicht weiß, ob die das dann für Rüstungsgeschäfte und für Finanzspekulationen und sonst wo verwendet, die mir widerstreben, oder für Atomtechnologie und so weiter. Sondern es gibt ja Banken, ich nenne nur mal die GLS, die Gemeinschaftsbank, wo man bei der Geldanlage selber darüber entscheiden kann, ob man auf dem marktüblichen Zins besteht oder ob man nur vielleicht nur die Hälfte haben will oder vielleicht ganz darauf verzichten will.
Sie bauen nicht auf Angst. Angst ist wahrscheinlich sowieso ein schlechter Ratgeber und eine sehr laute, aber unkluge Stimme aus dem Bauch.
Ja.
Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist jedenfalls das, was ich für mich entschieden habe. Aber jeder muss selber wissen, wie viel Angst kann er aushalten oder wie viel Angst entsteht überhaupt bei ihm oder ihr. Das ist kein allgemeiner Ratschlag. Andere gehen anders damit um. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, das Geld, was ich über den normalen Lebensstandard und Lebenshaltung hinaus übrig habe, da habe ich auch öfter mir überlegt, welche Projekte kann ich fördern. Und ich will es mal auf einen Satz zuspitzen, und das könnte auch ein Ratschlag an andere sein. Setzen Sie Ihr Geld in den Sand, aber wirklich in den Sand, und aus Wüste wird fruchtbares Land. Was soll das jetzt an der Stelle? Ich bin engagiert in einem Projekt der Wüstenbegrünung. Das geht zurück jetzt noch auf ganz andere Grundlagen, mit denen ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe. Da sind Methoden eingebracht worden der Belebung der Atmosphäre, des Bodens, des Wassers, der Pflanzen. Wir nennen das integrale Umweltheilung. Die Grundlagen habe ich entwickelt schon in meinem 1996 erstmals erschienenen Buch Die Wiederentdeckung des Lebendigen. Und diese Methoden haben alle das Gemeinsame, dass sie vom Mainstream völlig abgeblockt werden. Das gibt es nicht. Es gibt diese lebensenergetische Dimension nicht, um die es dort geht. Und mit all diesen Methoden, die angeblich nicht existieren oder nicht wirksam sein können, ist es in wenigen Jahren gelungen, in Algerien, 500 Kilometer südlich von Algier, eine Wüste in fruchtbares Land umzuwandeln. Das ist www.desert-greening.com. Wenn man sich die Fotos anguckt, denkt man, das muss eine Fälschung sein. Nein, es ist Realität. Es lassen sich sogar Gebiete wiederbeleben, wo die Lebensgrundlagen fast völlig zusammengebrochen sind. Das ist also in einem anderen Bereich mit unkonventionellen Methoden die Wiederbelebung, so ähnlich wie im Bereich der Ökonomie, dieses Wunder von Wörgl. Und es gibt sogar gemeinsame Funktionsprinzipien zwischen den scheinbar völlig unterschiedlichen Bereichen. Ich habe das auf meiner Website gleich oben als Motto drüber gesetzt. Die Lösung der Blockierung ist die Lösung. behutsam, nicht gewaltsam. Das eine Mal geht es um die Lösung der Geldblockierungen, die im bestehenden System auch durch den Zins und durch die Möglichkeit, das Geld aus der Realwirtschaft rauszuziehen, entstehen. Und das andere Mal geht es um die Lösung der Blockierung von Lebensenergie, die zwar im herrschenden Weltbild nicht existiert und wo ich zu der Erkenntnis gekommen bin, und zwar durch Aufarbeitung entsprechender Grundlagenforschung von anderen, also Wilhelm Reich und Schauberger und so, dass es sie doch gibt und sie bewegt sich doch. Und dort, wo sie sich bewegt, geschehen Selbstregulierung und Selbstheilung. Und wenn das Entsprechende mit diesem Medium des Geldes geschieht, also das Geld in einen stetigen Fluss kommt, wo es sozusagen der Realwirtschaft ermöglicht, sich zu entfalten, anstatt völlig durcheinander zu kommen, geschehen auch in dem Bereich Selbstheilungstendenzen des sozialen Organismus. Ja, und diese Verbindung, dieses gemeinsame Funktionsprinzip, da habe ich viele Jahre dran gearbeitet und es ist mir immer klarer geworden.
Also Geld ist mehr als das, was man im Portemonnaie trägt. Es kommt darauf an, was man auch damit macht und welche Wirkungen es dann letztendlich entfaltet. Es kann gute entfalten, auch schlechte entfalten. Ja. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass unser derzeitiges Geldsystem in sich krank ist und wir vielleicht beten müssen, wie lange es noch hält und welche Wirkungen es dann hat, sollte es mal zu noch größeren Schwierigkeiten kommen.
Ja, das Beten ist das eine und der Versuch, es zu verstehen in seinen Grundlagen und in seinen Funktionsprinzipien und in seiner Problematik ist das andere. Und auf der Grundlage eines tieferen Verständnisses lassen sich eben tatsächlich Alternativen finden und die gilt es dann mehr und mehr erstmal zur Kenntnis zu nehmen, weiterzuentwickeln. Die sind nicht alle völlig fertig und perfekt. Aber das kann ja weiterentwickelt werden.
Dankeschön, Professor Senf.
Bitteschön.